Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wohin steuern die USA, wenn Trumps Gesinnungszensur herrscht? Wie bewusst ist sich Wim Wenders, dass er morgen 80 Jahre alt wird? Und wovon erzählen die Farben der Zeit? Themen dieser Stunde? Wer in den USA staatliche Unterstützung erhält, den lehrt Donald Trump das Fürchten. Was dem Präsidenten gesellschaftlich, kulturell und historisch unliebsam ist, bekommt kein Geld mehr. Nun geht Trump noch einen Schritt weiter. Ausstellungen über amerikanische Geschichte im größten Museumskomplex der Welt sollen, in seinem Sinne natürlich, zensiert werden. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Betroffen sind die wichtigsten und von den US-Bürgern am meisten besuchten Museen, vor der zweiten Ära Trump zu 62% vom Kongress finanziert, gemeint ist das Smithsonian Institute. Hat es auf diese Ankündigung reagiert oder haben das nur die Medien?
Nein, das Smithsonian hat eine Stellungnahme abgegeben und darin nochmal festgehalten, die Arbeit der Institution und all ihre Einrichtungen, also der Museen, die wirklich extrem viel besucht werden hier in der Stadt Washington, alles das basiere auf wissenschaftlicher Exzellenz, gründlicher Forschung und einer korrekten, faktenbasierten Darstellung der Geschichte. So heißt es in dem Schreiben. Und man prüfe das Schreiben mit diesem Anspruch im Hinterkopf und werde weiterhin konstruktiv mit dem Weißen Haus, mit dem Kongress und mit dem Aufsichtsgremium zusammenarbeiten. Und du hast es gesagt, das Smithsonian ist eine unabhängige Trust-Einrichtung, nicht Teil der Regierung, aber eben durch starken Einfluss auch des Kongresses, auch im Board, nicht wirklich unabhängig.
Wie hat denn eigentlich die Trump-Administration argumentiert? In welchem Ton und mit welchen Begrifflichkeiten?
In dem Schreiben heißt es unter anderem, diese Initiative, also die, auch ein Zitat, umfassende interne Prüfung, Überprüfung, so wird das genannt, diese Initiative solle sicherstellen, dass, Zitat, die Vorgaben des Präsidenten zur Feier des amerikanischen Exzeptionalismus, was das ist, erkläre ich gleich, dass die umgesetzt und spaltende oder parteiische Narrative entfernt und das Vertrauen in unsere gemeinsamen kulturellen Institutionen wiederhergestellt werden. Da sind eine Menge Fragen, die sich mit diesen Aussagen verbinden. Gerade weg mal der amerikanische Exzeptionalismus. Damit dieser Ausdruck bedeutet, dass die USA eine einzigartige Rolle und eine besondere Mission in der Geschichte und in der Welt haben, sowohl politisch, kulturell, moralisch, aber eben auch verbunden mit dem Glauben, dass amerikanische Werte und Institutionen anderen überlegen sind. Das ist das. Und natürlich kann man sich auch fragen, das Vertrauen in unsere gemeinsamen kulturellen Institutionen wiederherstellen. Wer hat da kein Vertrauen mehr? Hier in diesem Land ist natürlich alles bei ganz wichtigen Fragen, gesellschaftlichen Fragen gespalten. Das teilt sich auf. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Vertrauen aller US-Bürger in die kulturellen Institutionen irgendwie beschädigt ist. Aber das ist das, was hier eben gesagt wird. Und es heißt weiter auch noch in dem Schreiben, dass wo nötig inhaltliche Korrekturen vorzunehmen sind innerhalb einer Frist von unterschiedlich 30, 75, 120 Tage und wo nötig spaltende oder ideologisch geprägte Formulierungen durch einheitliche, historisch korrekte, auch da kann man 10.000 Fragezeichen machen, und konstruktive Beschreibungen zu ersetzen auf allen Schildern, Displays und so weiter.
Ich atme jetzt mal ganz tief durch und frage weiter. Ausstellungen im Sinne der Rechtskonservativen und auch der christlich-Klerikalen zu konzipieren, hatte Trump ja schon im Frühjahr angeordnet. Und das, was wir jetzt gehört haben, diese verschärfte Anordnung, diese Zensur, ist die als Strafe für die Nichtbeachtung der wichtigen Museen zu verstehen? Die haben ja noch versucht und versuchen ja offensichtlich weiter in irgendeiner Form sich da durchzulavieren.
So würde ich das auch sagen mit dem Durchlavieren. Der Widerstand gegen Anordnung ist ja bis jetzt mehr symbolisch als konkret. Und das nicht, weil die alle Natürlich, weil die Angst da ist, dass sonst Schlimmeres passiert. Und auch, weil man ja gesehen hat an ganz vielen Beispielen, dass Widerstand nur noch einen dickeren Knüppel als Folge hat. Es gab eine Geschichte, die möglicherweise das jetzt getriggert hat, aber ich sage bewusst getriggert, ausgelöst hat, weil dahinter ja eine Bewegung steht, die ist ja nicht erst seit Trump da, sondern die Konservativen und die Ultrakonservativen haben ja seit vielen, vielen, vielen Jahren grundsätzlich was ändern wollen, haben immer was dagegen gehabt, dass ja schwerwiegende Episoden in der amerikanischen Geschichte, wie die Sklaverei zum Beispiel, dass die eben ihren angemessenen Platz bekommen haben oder man es wenigstens versucht hat, über viele Jahre diesem Teil der Geschichte auch einen angemessenen Platz zu geben. Insofern glaube ich, dass der letzte Trigger war, dass das Museum für amerikanische Geschichte, auch ein Smithsonian Museum, also auch betroffen jetzt, dass das vor einiger Zeit einen Hinweis neben einem Ausstellungsgegenstand entfernt hat. Da ging es um die Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten. Und da wurde auch erwähnt auf diesem Schild, dass Präsident Trump eben zweimal ein solches Amtsenthebungsverfahren erlebt hat, auch wenn es am Ende nicht zum Erfolg führte. Dieses Schild war entfernt. Das hat ziemlich viel Aufruhr nicht nur im Blätterwald verursacht, medial. Und daraufhin sagte das Smithsonian, ja, das Schild, das musste renoviert und überarbeitet werden. Das kommt aber zurück. Denn zuerst sah es so aus, als ob es nicht zurückkam. Aber als es dann zurückkam, dann war die Information, sagen wir mal, ein bisschen verändert. Da stand dann das Wort angeblich, als es um das Impeachment-Verfahren bei Donald Trump ging. Und es fehlte auch eine Formulierung, die an der ursprünglichen ursprünglichen Ausstellungshinweis dabei war, nämlich zu Trumps wiederholter Lüge, wer die Wahl 2020 gewonnen hat. Das heißt, man versucht sich durchzumogeln, aber wie gesagt, es gibt diese Anstrengung, die Geschichtsschreibung umzuschreiben und die Kultur nach den Vorstellungen eben christlich-konservativer, ultrakonservativer Kreise zu uniform umzudeuten und das nicht nur als Deutung, sondern als allgemein geltende Deutung. Und wenn man schaut, wer diesen Brief unterschrieben hat an die Smithsonian Institution mit ihren Museen in Washington, ist da eben auch Russell Vaux dabei. Und Russell Vaux ist einer der Köpfe von Project 2025. Das ist diese große Blaupause von über 80 rechten und konservativen Organisationen in den USA. Blaupause für das, was Donald Trump jetzt in seiner zweiten Amtszeit durchsetzt.
Es verwundert natürlich nicht, dass Donald Trump auch in diesem Fall sein Mütchen kühlen will. Ist denn eigentlich bekannt, steht das womöglich in diesem Brief, wer als Zensor weltoffene Konzepte und wissenschaftlich solide Informationen verbieten soll und nach welchen Kriterien im Sinne der Initiatoren?
Nein, es steht genau, es ist genau aufgelistet, welche Unterlagen die Museen einreichen müssen. Fördermittel, Dokumentation, Besucherumfragen, Inventarlisten der ständigen Sammlung. Aber wer sich dann damit auseinandersetzt im Einzelnen, nein. Und ich meine, gerade heute wurden hier bei mir in unmittelbarer Umgebung im Kennedy Center, dem Kulturzentrum, dem Kulturort von Washington, die Nominierung für die Kennedy Honors, also die Preisauszeichnung, bekannt gegeben. Und es geht da um wirklich prestigeträchtige Auszeichnungen an herausragende Persönlichkeiten im Bereich der Künste. Ja, und Donald Trump hat ganz groß angekündigt, als er sein Amt antrat, dass er auch das Kennedy Center übernehmen wird. Auch eine Institution des für ihn total linken, woken Washingtons. Er hat den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dafür zum Zuständigen gemacht, der mit Kultur nun wirklich nichts am Hut hat. Das sind alles Gesten, wie man auch die Stadt Washington, die er, das haben wir auch gesehen mit der Entsendung von Nationalgarde hier in die Stadt in dieser Woche, die er in die Knie zwingen will. Und bei diesen Kennedy Awards hat er jetzt auch ganz offen gesagt in der Pressekonferenz, er habe die abschließende Liste sich zeigen lassen. Das haben Präsidenten vor ihm nie getan. Und er habe dann auch einige der vorgeschlagenen Preisträger da wieder rausgestrichen, weil die einfach zu woke seien.
Doris Simon in Washington über angekündigte Zensur in den USA, die neuesten Ankündigungen von Donald Trump. Die blaue Brille. Auf der Nase von Wim Wenders bis heute ein Hingucker. Wie seine Spielfilme, für die er seit Mitte der 70er Jahre ausgezeichnet wird. Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Perfect Days und die Dokumentarfilme Buena Vista Social Club und Das Salz der Erde, um nur seine erfolgreichsten Filme zu nennen. Morgen wird der Filmemacher wirklich und wahrhaftig 80 Jahre alt. Mit diesem Credo.
Ich bin praktizierender Romantiker und als solcher auch ein reiner Empiriker. Und ich bin zugegebenermaßen durch das Denken in meinem Leben nie sehr viel weitergekommen, weshalb mein Studium der Philosophie auch schnell ein abruptes Ende gefunden hat. Ich habe stattdessen viel mehr durch das Sehen gelernt. Oder besser durch das tätige Sehen. Damit ist nämlich der Beruf des Filmregisseurs als auch des Fotografen schon ganz gut definiert. Aus dem Akt des Sehens einen Akt des Zeigens zu machen, sodass andere das sehen, was man selbst gesehen hat. Ich jedenfalls bilde mir ein, dass man durch das Sehen ähnlich viel lernen und weitergeben kann wie durch das Denken, sodass das Sehen dem Denken in einiger Hinsicht sogar überlegen sein mag. Und zwar durchaus auch als Erkenntnismethode.
Wim Wenders bei einer Rede in Fribourg. Franz Lustig ist Kameramann und arbeitet seit einem Vierteljahrhundert mit Wim Wenders zusammen. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Nachdenklich, belesen, freundlich und mit einem sehr feinen Humor, so kennt die Öffentlichkeit Wim Wenders. Ist er bei Dreharbeiten genauso gelassen?
Es wird besser. Er ist immer noch sehr unruhig manchmal, wenn er die Sachen nicht kontrollieren kann und wird dann etwas ungeduldig. Aber im Lauf der Jahre hat sich das alles etwas in die Altersweisheit gewandelt.
Wie war es denn am Anfang, als Sie ihn vor 25 Jahren kennengelernt haben? Hat das da zwischen Ihnen sofort gefunkt oder besteht diese langjährige Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden daraus, dass Sie sich aneinander abarbeiten?
Also im besten Sinne arbeitet man sich immer aneinander ab. Also am Anfang war das natürlich noch so ein bisschen so ein Gefälle. Der Wim war halt für mich so ein großer Regisseur. Ich war relativ junger, angehender Kameramann. Da hat man natürlich schon eine bestimmte Ehrfurcht. Aber Wim hat eigentlich immer so eine Art, auch das Team sehr mit ins Boot zu holen. Und ich sag mal so, jetzt nach der ganzen Zeit, wenn wir nicht 25 oder damals waren es 23 Jahre zusammen gearbeitet hätten, wäre ein Film wie Perfect Days in der Form und in dem Tempo auch gar nicht möglich gewesen. Also man kann nicht sagen, man dreht einen Film so in 16 Tagen, sondern man muss 23 Jahre dafür üben.
Zeit ist ja auch Thema in seinen Filmen. Welche Erfahrungen haben Sie mit ihm gemacht, wie er diese Langsamkeit in seine Filme bringt? Und was bedeuten Sie ihm Ihrer Wahrnehmung nach?
Ja, das ist natürlich für mich, der dann so eher aus der Werbung und aus einem ganz anderen Genre kam, eine ziemliche Lernkurve gewesen. Und ich habe ihm da natürlich vertraut und über die Jahre immer besser verstanden, auch was der Effekt ist. Eine Geschichte, die halt Raum lässt für, sag ich mal, Vorstellungskraft des Zuschauers, hat natürlich viel mehr Ebenen am Ende und ist eigentlich auch meiner Meinung nach der intelligentere Film. Nur ist es halt ein bisschen mehr Arbeit für den Zuschauer. Und so wie jeder Zuschauer die Lücken sozusagen beim Schauen des Filmes füllt, so passiert das beim Drehen natürlich auch. Also ich lese ein Drehbuch, ich stelle mir meinen eigenen Film vor, Wim stellt sich seinen Film vor, dann kommen wir an die Motive, die sind ja ganz wichtig bei Wim, die Orte, und dann findet das alles so seinen Weg.
Treffen Sie da beide an einem Punkt aufeinander oder haben Sie gelernt, durch seine Brille zu sehen? Vielmehr die Frage an Sie, wie schaut er in die Welt? Wie schaut er in die Szenarien, die er sich ausgedacht hat, an den Orten, die er dafür gefunden hat?
Wim schaut sehr behutsam und sehr genau, so wie er auch sehr behutsam und genau zuhört. Also es ist einfach seine Art. Und ich glaube, er möchte sich jetzt nicht zu früh festlegen. Dadurch erhofft er sich, glaube ich, auch eine gewisse Freiheit, die ganz wichtig ist für ihn als Filmemacher. Er will eigentlich nicht genau wissen, wo es hingeht. Das gibt ihm eigentlich die Energie, die Filme so zu machen, wie er es am besten kann, meiner Meinung nach auch. Dadurch, dass das im Prinzip erst im letzten Moment alles zusammenkommt und entsteht. Wenn man sich etwas vorstellt, hält man an dieser Vorstellung fest. Und ich glaube, Wim versteht die Orte immer sehr gut und versteht natürlich auch die Menschen, die Schauspieler sehr gut. Aber wo genau es hingeht, ist dann immer noch ein bisschen Überraschung am Tag. Und das ist natürlich eine sehr mutige und ungewohnte Art des Filmemachens, vor allem für die Finanziers. Aber ja, da können schon ganz tolle Sachen passieren. Sonst wäre, glaube ich, auch nicht der Regisseur geworden, der jetzt ist. Also bei manchen Projekten ist es ja auch schief gegangen.
Ja, es gibt natürlich ein Up and Down. In seiner Karriere begann er mit Kurzfilmen, dann kam der Langspielfilm und vor mehr als 20 Jahren hat Wim Wenders für sich den Dokumentarfilm entdeckt. Sie haben ja mit ihm die Arbeit von Anselm Kiefer begleitet. Beim Nicht-Fiktionalen, worauf legt er da den meisten Wert?
Da ist es noch extremer. Da entsteht die Geschichte eigentlich noch mehr im Entstehungsprozess und nicht vorher. Also bei Anselm weiß ich, dass er halt sehr, sehr viele Interviews mit Anselm geführt hat, die zwar überhaupt nicht im Film sind, aber er hat sich halt sehr oft mit ihm getroffen und dann die Idee des Films entwickelt. Dann haben wir irgendwie angefangen zu drehen. Wir hatten ja auch noch nicht das ganze Geld zusammen und es gab ja kein Drehbuch. Also nicht, was ich gesehen hätte, vielleicht in Wims Kopf oder so. Aber, und ich glaube, das ist auch sein Traum eigentlich eines Spielfilms. Also natürlich hatten wir bei Perfect Days ein Drehbuch. Das wurde auch sehr schnell geschrieben in 3 Wochen. Aber es sind halt auch ganz viele Sachen dazugekommen. Zum Beispiel sind wir halt morgens aufgewacht und dann auf einmal hörten wir diesen Besen, der vom Boden kratzt und sind dann rausgegangen, haben die alte Frau entdeckt, die unter dem Ginkgo-Baum immer diesen Tempel sauber hält und dann hat er das ins Drehbuch geschrieben.
Passt für Sie eigentlich die Charakterisierung, Wim Wenders sei mehr Bildermaler als Erzähler?
Nein, passt nicht, finde ich.
Sondern?
Sondern Wim ist sehr wohl ein Erzähler, aber ein Erzähler mit Mut zur Lücke. Er zählt nicht immer alles aus. Und ich glaube, ein guter Film ist auch ein Film, der dann in einem noch weiterarbeitet, wenn man aus dem Kino rausgeht. Und im Idealfall eröffnet ein guter Film einen neuen Blick auf die Welt. Ob das jetzt ein Spielfilm oder ein Dokumentarfilm ist, ich finde, das gilt für beide. Und ich glaube, darum geht's Wim auch letztendlich.
Schon vor 10 Jahren, zu seinem 70. Geburtstag, hat er gesagt, er wisse, dass er nicht mehr unendlich viel Zeit hat, um seine vielen Projekte umzusetzen. Ich weiß ja zwar nicht, wann Sie ihn zuletzt gesehen haben, aber spüren Sie, dass er sein Älterwerden sehr bewusst wahrnimmt?
Ja, ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen und ich kenne kaum jemanden, der in dem Alter noch so aktiv und so viel unterwegs ist und auch so viel macht und bewerkstelligt. Also das ist wirklich enorm. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten um ihn rum, die ihn auch immer versuchen, ein bisschen zu schützen vor den ganzen Sachen, die er noch vorhat. Aber es ist immer noch echt ein Wahnsinnspensum und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich glaube, er macht einfach so weiter. Und gesundheitlich ist er noch gut beieinander und ich glaube, wir können hoffentlich noch das eine oder andere schöne Projekt zusammen erleben.
Das wünsche ich Ihnen beiden sehr. Kameramann Franz Lustig über Wim Wenders, mit dem er seit einem Vierteljahrhundert zusammenarbeitet. Wim Wenders wird morgen 80 Jahre alt. Herr Lustig, vielen Dank, schönen Abend noch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Wolfram Weimer kommt aus einem katholischen Elternhaus und übte schon zu Schulzeiten, was Journalismus ist, bevor er nach dem Studium von Germanistik, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft 45 Jahre die Richtung von Zeitungen und Magazinen bestimmte. Stichworte, um für Sie besser einzuordnen, wie mein Kollege Stefan Kolderhoff Weimers Arbeit als Kulturstaatsminister bewertet. In der GroKo, deren erste Etappe heute in den Medien eine große Rolle spielte.
Es wirkt, als habe Wolfram Weimer den Auftrag übernommen, vor allem für das CDU-Klientel ein konservatives Weltbild zu vertreten und eine wieder konservativere Gesellschaft zu fordern. Als solle er gefühlte Stimmungen in der Gesellschaft, wie das Dauerthema geschlechtergerechte Sprache, in Politik umsetzen. Weimer testet die Grenzen aus. Er provoziert bewusst mit konservativen Thesen, mischt sich in Bereiche wie Kunst- und Medienfreiheit ein, in denen er nichts verloren hat, scheint zu wollen, dass man sich über ihn aufregt. weil das Aufmerksamkeit bringt. Als Regierungsbeauftragter für ein konservatives Weltbild hat Wolfram Weimer also geliefert. Im Bereich der Sachpolitik fällt seine Bilanz nach 100 Tagen eher dürftig aus, da ist er ein Ankündigungsstaatsminister geblieben. Die geplanten 120 Millionen für die Filmförderung hängen in der Luft, weil Weimer sie mit einer Digitalsteuer verknüpft hat, deren Umsetzung er jedenfalls bislang nicht hinbekommen hat. In Sachen NS-Raubkunst steht nach wie vor nicht fest, wann Schiedsgerichte die bisherige beratende Kommission ersetzen werden. Länderbeteiligung, Personal, Finanzierung müssen noch geklärt werden. Und ob aus dem angeblichen Kulturrekordhaushalt angesichts der kommenden Einsparungen im nächsten Jahr nicht ein Rekordabsturz werden wird, etwa für die freie Szene, das weiß auch niemand. Weimer hat viele Sachthemen in die Referate seines Hauses ausgelagert. Dort allerdings sitzen jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Adenauerhaus, der CDU-Parteizentrale oder aus der Fraktion kommen und die mit Kulturpolitik bislang nicht viel zu tun haben. Profis wäre ein peinlicher Fehler, wie ein NS-Propagandafoto von 1943 zu einem Posting über den Warschauer Aufstand von 1944 jedenfalls nicht unterlaufen. Und sie hätten wahrscheinlich auch die falsche Aussage korrigiert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhalte staatliche Gelder. Oder verhindert, dass am heutigen Tag des Beginns des Mauerbaus der wohlhabende westdeutsche Unternehmer Weimer der Bevölkerung in Ostdeutschland erklärt, in welchem Staat sie eigentlich gelebt haben. Das alles zeigt, Weimer selbst ist zwar gut vernetzt im politischen Geschäft, überzeugen, Mehrheiten finden, Gelder organisieren, Rücksichten nehmen, fehlt aber auch ihm die Erfahrung. Immer noch. Weimer geht es darum, den Blick wieder dahin zu lenken, wo er die gesellschaftliche Mitte sieht. Dahin, wo seiner Wahrnehmung nach alles gut ist, wo die alten Werte noch etwas gelten. Dieses stagnative Weltbild, in dem progressive Fragen wie die nach Diversität und Kolonialaufarbeitung nur noch untergeordnete Rollen spielen sollen, ist nicht die gute alte Zeit, die es ohnehin nie gegeben hat. Es ist ein veraltetes Bild von Gesellschaft, Politik und Kultur, das Wolfram Weimer in seinen ersten 100 Tagen als Kulturstaatsminister zu häufig vertreten hat. Dagegen stehen Werte wie Solidarität und Diversität, Inklusion, Antidiskriminierung, die Werte von Vernunft und Aufklärung. Und die sind über 300 Jahre alt. Wer sich dafür auch heute einsetzt, in Zeiten, die in vielen Ländern immer autoritativer und illiberaler werden, handelt also im besten Sinne konservativ und bewahrt diese wahren Werte. Dass eine Kunst und Kultur, denen die Verfassung Freiheit garantiert, ohnehin keine Richtlinien aus der Politik braucht, das hat Anfang der 1980er Jahre schon der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl schmerzhaft spüren müssen, als er eine geistig-moralische Wende für das Land ankündigte. Die Zivilgesellschaft hat sich dem entgegengestellt und auf eigenem Denken beharrt. Die von oben gesteuerte Wende fand nie statt, bis heute.
Die ersten 100 Tage von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer aus Sicht von Stefan Kulldorff. Weiter geht's jetzt mit Georg Scharik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 100 Jahre währte der Streit über Kunstschätze des Hauses Hohenzollern. Nun ist er endgültig beendet. Das gab das brandenburgische Innenministerium in Potsdam bekannt. Demnach sei die Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz, die von der öffentlichen Hand und den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers vereinbart wurde, nun rechtskräftig. Auf die gemeinnützige Stiftung gingen alle Objekte über, deren Eigentum umstritten war. Dabei handle es sich um mehr als 3600 Kunst- und Sammlungsgegenstände. Die Stiftung werde diese dauerhaft über die Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Stiftung Deutsches Historisches Museum und der Burg Hohenzollern bei Hechingen für die Öffentlichkeit bewahren und zugänglich machen, hieß es weiter. Das ineinander verflochtene schwarze Obermaterial der Sandale sieht edel für einen Adidas-Sneaker aus. Doch der Schuh hat dem Unternehmen viel Ärger eingebracht. Denn für den Entwurf ließ sich Willy Chavarria von einem traditionellen Design aus dem mexikanischen Bundesstaat Oaxaca inspirieren und löste damit nicht nur bei der indigenen Bevölkerung Empörung aus. Nun hat sich der Designer, der selbst mexikanischer Abstammung ist, entschuldigt. Chavarria erklärte, er bedauere zutiefst, dass der Entwurf, der stark an die traditionelle Huaraches erinnert, nicht in direkter Zusammenarbeit mit den Menschen in Oaxaca entwickelt worden sei. Die Regionalregierung hatte Adidas kulturelle Aneignung vorgeworfen und rechtliche Schritte erwogen. Auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum schaltete sich ein und forderte eine Entschädigung. Nun hat sich Adidas zu einem Treffen mit den Behörden bereit erklärt, um eine gütliche Einigung auszuloten. Musik besaß in Grönland schon immer eine einende Kraft, besonders im Kampf um Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Das berichtet der schwedische Rundfunk Sveriges Radio und stellt zugleich fest, dass Grönland derzeit eine neue Welle politischer Musik erlebt. Bei der ersten selbstgeschriebenen Rockmusik auf Grönländisch in den 1970er Jahren sei es vor allem um den Kampf um Unabhängigkeit von Dänemark gegangen, erzählt die Managerin des Arctic Sounds Festivals Laura Jennert Jensen gegenüber SR. Die Musik habe eine gemeinsame Richtung und Idee geformt, wie Antikolonialismus aussehen sollte. Themen waren zum Beispiel das Gefühl der Fremdbestimmung und der Wunsch, wie Inuit und nicht wie Dänen leben zu wollen. Nun beobachten Lennart Jensen und der politische Rapper Tarak einen Aufschwung grönländischer Musik, die die Beziehung zwischen Grönland und Dänemark sowie den USA kritisiert. Dies werde unter anderem beim Arctic Sounds Festival deutlich, das jährlich in der grönländischen Stadt Sisimiut stattfindet und grönländische, arktische und skandinavische Musik feiert. Einer der neuesten Künstler, die dort politische Musik machten, sei Tutu. Sowohl er als auch Tarak sind der Meinung, dass die politische Musik der 70er Jahre auch heute noch relevant ist. Sie handelt von Problemen, die noch nicht gelöst sind. Der ägyptische Schriftsteller und bedeutende Vertreter der arabischen Literatur Sonala Ibrahim ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie das ägyptische Kulturministerium bekannt gab. Sonala Ibrahim wurde 1937 in Kairo geboren und etablierte sich als einer der kritischsten Schriftsteller der postkolonialen arabischen Welt. Mit seinen Werken wandte er sich gegen Unterdrückung, politische Umbrüche, Neoliberalismus und westliche Vorherrschaft, insbesondere in seinem Heimatland. Viele seiner Romane wurden ins Englische und Französische übersetzt. Sein berühmtestes Werk, Saat aus dem Jahr 1992, zeichnet ein Bild des heutigen Ägypten aus der Perspektive einer Frau aus der Mittelschicht. Das Buch, das 2013 verfilmt wurde, fand besonderen Anklang bei der ägyptischen Jugend, die vom arabischen Frühling 2011 geprägt war.
Das Kanu des Manitou ist Bully Herbigs neuer Streich. Morgen kommt die Komödie von und mit ihm in die Kinos. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat sich für seine Filme der Woche für Dokumentarisches und Anrührendes entschieden. Zum einen für den französischen Film Die Farben der Zeit.
Sie alle sind Nachfahren einer Frau, die 1873 geboren wurde, Adèle Meunier, geborene Vermillard.
Wir sind eine Familie und kennen uns gar nicht. Ist doch komisch, oder?
Jörg, was hat der kleine Ausschnitt für eine Geschichte angerissen?
Ja, es lernen sich plötzlich 30 Leute kennen, die angeblich miteinander verwandt sind. Sie sind auch miteinander verwandt, bloß sie haben es so genau noch nicht gewusst, weil sie haben eine Ahnin, deren Haus sie jetzt geerbt haben. Und dieses Haus ist seit 1944 nicht mehr betreten worden. Und dieser Film setzt erstmal im Jahr 2024 ein. Und nun bestimmen sie vier unter ihnen, die sich dieses Haus mal anschauen. Und wie die in dieses Haus reinkommen, sehen sie Fotos, sie sehen eben diese junge Frau und sie versuchen, diese Geschichte zu ergründen. Sie finden Briefe. Und dann wechselt der Film, geht in die Vergangenheit und erzählt uns dann konsequent auf diesen zwei Zeitebenen von Adèle, die kurz vor 1900 nach Paris kommt, dort ihre Mutter sucht, zwei junge Männer kennenlernt, der eine ist Fotograf, der andere ist Maler und dann eben auch herausfindet, dass ihre Mutter eine Muse war von einem impressionistischen Maler und einem Fotografen und jetzt auch nicht so genau weiß, wer ihr Vater ist. Also das wird dann alles sehr langsam erzählt und dabei geht es Cédric Clapiche eben auch darum zu erzählen, welchen Einfluss die Fotografie auf die Impressionisten hatte. Und er hat zum ersten Mal wirklich einen historischen Film gedreht und dazu habe ich ihn dann auch befragt, wie das war. Wenn man einen historischen Film macht, dann stilisiert man automatisch, ob man es will oder nicht. Man muss ganz genau überlegen, was im Bild zu sehen sein soll. Das Dekor, die Kostüme, die Farben sind so wichtig, weil man ja kohärent bleiben muss, wenn es um eine ganz konkrete Epoche geht. Es herrscht also eine ganz andere Aufmerksamkeit. Wenn man jemanden filmt, der nur Jeans und ein T-Shirt trägt, dann wählt man einfach nur das T-Shirt und die Jeans aus. Man denkt irgendwie weniger nach. Du musst also für einen historischen Film viel mehr über die Ästhetik des Films nachdenken.
Wurden denn Gegenwart und Vergangenheit visuell auf besondere Art und Weise voneinander getrennt?
De facto schon, weil sie haben sich für die historische Ebene inspirieren lassen von autochromen Fotos. Das waren die ersten Farbfotos, die es gegeben hat. Und die sind übrigens aus Kartoffelstärke produziert worden, hat mir Cedric Klapisch erzählt. Die hatten eine ganz andere Farbigkeit, waren manchmal sehr grell und sehr farbig, dann aber auch so Pastellfarben. Und das haben sie wirklich versucht, für die historische Ebene filmisch darzustellen. Und dann haben sie die heutige Zeit eher ganz konventionell, sage ich jetzt mal, abgefilmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das funktioniert zwar auf den beiden Zeitebenen, aber charmanter war dann schon irgendwie das Paris um 1900 zu sehen, so vom Montmartre, dann ist das plötzlich noch so ein richtig halbes Dorf, da steht noch gar nicht so viel. Also so ein Paris hat man auch gar nicht im Kopf und das haben sie sehr schön recherchiert und es ist ihnen sehr schön gelungen, dieses Paris-Bild auch mal ganz anders zu zeigen.
Also steht im Vordergrund dieses Films auch für den Kritikern sozusagen die Deko oder die Geschichte?
Nee, ist schon die Geschichte, aber es gehört ja irgendwo alles zusammen. Die Geschichte funktioniert ja nur, wenn du diese Bilder glaubst. Manchmal kann ja das Problem von historischen Filmen sein, dass sie entweder zu schön gefilmt sind oder zu glatt aussehen und diese Patina vielleicht nicht haben. Und natürlich ist das künstlich, das ist auch hier künstlich. Du kannst dieses Paris auch fast nur noch künstlich erschaffen. Aber man hat eben durch diese Ästhetik es geschafft, dass es glaubwürdig wirkt. Und daher ist es ein Film, der, wie gesagt, funktioniert, der mich emotional auch gepackt hat, der mich auf der heutigen Ebene nicht ganz so interessiert hat wie auf dieser historischen Ebene. Und Cedric Klapisch hat auch schon bessere Filme gemacht, zum Beispiel Barcelona für ein Jahr, diese Trilogie, die er damals gemacht hat. Und trotzdem ist es ein schöner Film und zeigt, dass es ein Regisseur, der sich auch immer wieder selbst erfinden möchte.
Hollywood Gate heißt der Dokumentarfilm des deutsch-ägyptischen Schauspielers und Regisseurs Ibrahim Nashat. Der Untertitel Ein Jahr unter den Taliban. Was zeigt er aus Afghanistan?
Also er bekommt die Erlaubnis, die Taliban zu filmen. Ein ihrer Anführer, und das ist der neue Chef der Luftwaffe, den begleitet er ein Jahr und man sieht ihn, wie sie eine Kaserne der US-amerikanischen Armee, die die Hals über Kopf zurückgelassen haben, wie die Taliban sich da festsetzen. Teilweise staunt, dann ist da so ein Laufband drin, dann stellen sie sich mal kurz auf das Laufband. Da merkt man auch so diesen großen kulturellen Unterschied. Ihre Welt ist natürlich eine ganz andere als diese Hightech-Welt der Amerikaner. Und die haben zwar in letzter Sekunde noch wenigstens versucht, ihre Computer zu zerstören, aber sonst haben sie alles dagelassen. Zum Beispiel Waffen im Wert von über 7 Milliarden Dollar. Und auch die Hubschrauber kann die Taliban in 0,nix wieder instand setzen. Und all das hat Ibrahim Nashat versucht, so lakonisch wie möglich einzufangen.
Und ist irgendwie im Film thematisiert worden, welche Schwierigkeiten es gab oder ob es eine Einladung der Taliban war, sie zu begleiten?
Es gab schon Schwierigkeiten. Also es gab gewisse Auflagen. Er durfte natürlich nur das drehen, was sie ihm zeigen wollten. Das heißt dann auch mal ganz oft, der Kamera macht jetzt mal die Kamera aus. Es wird dann auch mal gesagt, wenn er uns reinnickt, dann legen wir ihn um. Das kommt auch mal im Hintergrund hervor. Also da ist auch eine gewisse Verachtung für das, was er da macht. Sie lassen ihn aber trotzdem filmen. Warum sie das zugelassen haben, ist mir nicht so ganz klar geworden. Sie haben es einfach zugelassen. Was man natürlich wenig sieht, aber das liegt daran, wie er gedreht hat. Man bekommt natürlich wenig vom Alltag der Menschen mit. Mhm. Es gibt wenig Bilder, wo er mal rausgeht auf die Straße und dann siehst du mal so Schneematsch und dann hocken da zwei total vermummte Frauen, die müssen sich ja so vermummen, verschleiern mit einem Kind und betteln und die Autos fahren links und rechts irgendwie vorbei. Das fand ich ein ziemlich erschütterndes Bild. Also er spart das nicht aus, aber es war ihm natürlich nicht erlaubt, das zu drehen. Insofern gibt es einfach auch nur ganz wenige Bilder davon. Und er sagt es auch zum Schluss, was ich eben nicht gezeigt habe, ist das Leid der afghanischen Bevölkerung.
Ich finde den Titel Hollywood Gate mindestens merkwürdig, fast frivol.
Das hängt damit zusammen, dass diese Kaserne der Amerikaner, die nannte sich irgendwie so. Man sieht immer irgendwelche Türen und dann steht da drauf Hollywood Gate 1, Hollywood Gate 2, Hollywood Gate 3. Warum die Amis das Hollywood Gate genannt haben, das vermag ich jetzt auch nicht zu sagen.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, Hollywood Gate und Die Farben der Zeit, ab morgen im Kino Ihres Vertrauens.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Und deshalb sind wir in diesen endlich sommerlichen Tagen und Nächten in kühlen Räumen unterwegs. Sophie Rebmann über die Bibliothek am Stuttgarter Mailänder Platz, die auch nach fast 15 Jahren noch etwas Besonderes ist, weil sich das Innen dem Außen in gewisser Weise anpasst.
Auf dem Platz vor der Stadtbibliothek ist es laut. Aus der Shopping Mall gegenüber strömen Familien, Jugendliche schlürfen Softdrinks oder skaten über den Platz. In der Bibliothek ist von dem Lärmpegel nichts mehr zu hören. Betritt man das Gebäude, einen 40 Meter hohen Kubus, der mit seiner Fassade aus Sichtbeton wirkt wie ein abweisender und verschlossener Klotz, dann herrscht Ruhe. Im Erdgeschoss treten die Besucher in einen hohen, hellen Innenraum.
Das ist unser Raum der inneren Einkehr, unser Herz. Und ja, hier kann man die Gedanken, die Sorgen vor allen Dingen niederlegen und den Kopf freimachen, um sich dann auf den oberen Etagen aufzufüllen mit den Geschichten aus der Literatur.
Erzählt Maike Jung von der Stadtbibliothek Stuttgart und schreitet durch den Raum, in dem bis auf symmetrisch angeordnete Fensteröffnungen und ein Wasserspiel in der Mitte nichts zu sehen ist. Und doch hat der koreanische Architekt Yoon Young-i hier die vier Elemente untergebracht.
Hier sieht man durch das Oberlicht eben das Licht, das Feuer. Hier hat man sehr viel Luft, den kleinen Brunnen, das Wasser also und natürlich die Erde.
Dann steigt Jung durch ein enges Treppenhaus hinauf, das außen um den Innenraum herumführt. Zur anderen Seite hin gehen vier Stockwerke ab. Die erste Ebene ist der Musik gewidmet. Hier befinden sich nicht nur Noten und CDs, sondern auch Musikinstrumente. Vor allem außereuropäische Saiteninstrumente wie die Sas oder eine Ut.
Einmal ist es der Blick über den Tellerrand, den wir fördern möchten. Was gibt es außer den bekannten Musikinstrumenten denn noch? Und dann ist es natürlich so, dass viele auch hierher kommen, die nicht aus Europa stammen. Vielleicht auf der Flucht ihr Musikinstrument aus der Heimat nicht mitnehmen konnten. Und die hier dann ein Stück ihrer Heimat wiederfinden.
Sagt Jung und streicht über die Saiten eines der Instrumente.
Ich weiß nicht, ob das so klingen muss.
Etwas verstimmt sind die meisten von ihnen. Jung erzählt, dass diese Instrumente Ausdruck eines Sinneswandels in der Bibliothek sind.
Früher war die Musikbibliothek nicht unbedingt laut. Man hat sich dann irgendwann Gedanken gemacht, dass man nicht nur die Medien zum Musikmachen anbieten möchte, sondern dass man wirklich auch die Aktivität des Musikmachens fördern möchte. Und jetzt ist es manchmal schon laut und wir verlängern auch die Lautstärke auf dem Mailänder Platz mit Balkonkonzerten. Die MusikerInnen treten dann in der Fassade auf und so wird auch nochmal deutlich, oh, in der Bibliothek gibt's nicht nur Bücher.
Im zweiten Stock der Kinderetage kommt uns eine kleine Kita-Gruppe entgegen. In Zweierreihen, jedes Kind in einer Warnweste. Maike Jung führt zu einem Regal, in dem selbstgemachte Bücher stehen. Werke der Buchkinder Stuttgarts.
Und das Konzept besteht darin, dass die Kinder Geschichten erfinden und diese Geschichten auch selbstständig aufschreiben und illustrieren. Und sie machen immer zwei Bücher. Eins für die Bibliothek und da sind die Kinder natürlich unheimlich stolz.
Die Bücher werden im Katalog der Bibliothek geführt und bei besonderen Lesungen dürfen die kleinen AutorInnen aus ihren Werken vorlesen. Vor einem wohlwollenden Publikum aus Eltern, Lehrern, Freunden und anderen Interessierten. Weiter geht es nach oben in den Galeriesaal. Dort reichen Regale voller Bücher über vier Stockwerke hinauf bis zum Glasdach, wobei jedes Stockwerk wie bei einem Trichter größer wird. Auf jeder Ebene laden Sitzbänke zum Schmökern und Verweilen ein.
Der Architekt hat es gebaut als Hommage an die schöne Literatur. Also hier im Galeriesaal steht nur schöne Literatur. Und diese trichterförmige Öffnung soll so die Öffnung zur Welt symbolisieren.
Auf die Besucher aus der ganzen Welt scheint der Saal eine große Faszination auszuüben. Wer nach Stuttgart kommt, schaut auch hier vorbei und macht ein Selfie vor den bunten Buchrücken. Im obersten Stockwerk zieht ein Mädchen gerade ihren Lidstrich nach und formt dann einen Kussmund fürs Selfie. Der Galeriesaal ist zum Insta-Hotspot geworden. Aber wie kommt die Bibliothek mit diesem anderen Interesse klar? Das will ich von der Leiterin des Hauses, Christiane Rost, wissen. Sie hat ihr Büro auf derselben Ebene.
Das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es dann auch an einem Samstag ziemlich laut und es ist irgendwie eine andere Atmosphäre wie jetzt vielleicht in einer anderen Bibliothek. Aber ich denke, jeder, der hier reinkommt und von unserem Haus begeistert ist, der wird es vielleicht auch mit nach Hause nehmen und vielleicht dann zu Hause in seiner Bibliothek auch mal reingehen und stöbern. Also ich sehe uns da eher so als Aushängeschild für alle Bibliotheken dieser Welt.
Und für diese Rolle als Bibliotheksbotschafter nehmen Sie am Wochenende auch ein wenig Lärm in Kauf.
Die Stadtbibliothek Stuttgart in unserer Reihe über Bibliotheken als Zukunftsorte. Morgen hören Sie dazu den Architekten Max Dudler. In den frischen Zeitungsfeuilletons finden Sie zwei Themen dieser Fazitsendung wieder. Klaus Bukatzki über Wim Wenders Geburtstag und die USA.
Die Menschenrechtslage in Deutschland, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat sich im Laufe des Jahres verschlechtert. Das ist ein Zitat aus einem Bericht des Außenministeriums der Vereinigten Staaten. Zu den wesentlichen Menschenrechtsproblemen zählten Einschränkungen der Meinungsfreiheit und glaubwürdige Berichte über antisemitisch motivierte Verbrechen, Gewalt oder Gewaltandrohungen, geht das Zitat weiter. Nur an einer Stelle rührt der Bericht an einen wunden Punkt, an den zunehmenden Judenhass, meint Michael Hahnfeld. Nach der Beschreibung der Zustände in einem befreundeten demokratischen Staat klingt das nicht, eher nach einer diskreten Diktatur. Und wie US-Medien berichten, hat es Monate des Umschreibens gedauert, bis der Bericht den Vorstellungen Trumps und seines Außenministers Marco Rubio entsprach. Und der meinte ja vor ein paar Wochen, als der Verfassungsschutz die AfD vorläufig als gesichert rechtsextremistisch einstufte, in Deutschland herrsche eine verkappte Tyrannei. Und was herrscht in den USA? Schon im Frühjahr hatte Trump per Dekret angeordnet, dass Museen auf Geschichtsdarstellungen im Sinne der Regierung hinzuarbeiten haben, heißt es in der Frankfurter Rundschau, nachdem die regierungszentrale Weißes Haus angekündigt hatte, sie wolle Ausstellungen in mehreren berühmten Museen auf unliebsame Darstellungen der amerikanischen Geschichte kontrollieren. Das schreit nach einem Bericht des US-Außenministeriums über die Freiheit im eigenen Land. Sollte die Regierung ihren Plan wahrmachen, träte sie erstmals als Zensor auf. Die bislang inhaltlich unabhängig operierenden öffentlichen Museen wären in Gefahr, zu Vehikeln staatlicher Propaganda zu werden, steht in der Süddeutschen Zeitung. Zur verordneten Geschichts- und Erinnerungspolitik, wie sie in Diktaturen wie China oder Russland üblich ist, wäre es nur noch ein kleiner Schritt, meint Jörg Henschel. Treffen sich zwei Horrorclowns, ist ein anderer Beitrag in der Süddeutschen überschrieben. Am Freitag wollen ja Donald Trump und Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg verhandeln. In Alaska und damit in einer Region, die 1867 vom russischen Zaren Alexander II. An die USA verkauft worden war. Russlands Medien freuen sich. Das Team eines föderalen TV-Senders veröffentlichte bereits einen Beitrag, schreibt Irina Rastorgujeva, in dem es behauptet, dass es in Alaska mehr als 700 Ortsnamen mit russischen Wurzeln gebe. Die in Berlin lebende Autorin und Dramaturgin warnt in der Süddeutschen, erst suchen sie nach russischen Ortsnamen und dann verteidigen sie die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung mit Raketen. Da würdigen wir jetzt lieber einen Mann, dessen friedfertige Reisen ihn zu Deutschlands berühmtesten Filmemacher werden ließen, wie die Frankfurter Rundschau Wim Wenders gratuliert, der am Donnerstag 80 Jahre alt wird. Seine filmgewordenen Träume sind die einer ganzen Generation von Nachkriegskindern, die aufgewachsen sind in jener Epoche, die das Reisen neu erfunden hat und perfektioniert, lesen wir in der Süddeutschen. Europa als Ganzes als Heimat begreifen, die sehen Sehnsucht nach der Weite Amerikas, das Reisen, das sind Grundthemen in den Filmen von Wim Wenders, schreibt Susanne Fahab-Zadeh. Vor den Weiten Amerikas ist derzeit allerdings zu warnen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.